Die Stars sind viel zu dünn, sehen Sie nun in unserer Bildergalerie.
Wieder viel zu dünn. Die Schauspielerin demonstriert beim Filmfest in Venedig, dass sie ein echter Hingucker ist. Doch viel zu dünn ist sie ebenfalls.
Er wird immer dünner.
Auch die australische Schauspielerin gehört nicht gerade zur Moppelgilde.
Die Sportlerin kommt
bei
1,73 Meter
Körpergröße auf popelige 49 Kilo. Damit erreicht sie einen BMI von 16,4 und ist damit eindeutig zu dünn.
Fit oder essgestört? Oft sind es nur ein paar Kilos, die den Unterschied zwischen gesund und sexy und ungesund magersüchtig ausmachen. Häufig versichern uns die prominenten Damen, sich
so dünn
zu ernähren,
sind Heidis
viel
Mädchen
Sport zu treiben,
geworden.
Viel zu trinken.
Mager waren
und ausreichend
bei den ehemaligen
zu schlafen.
Germany's Next Topmodel-Kandidatinnen. Beide zeigen sich in den letzten Tagen von ihrer besonders dünnen Seite. Aber warum? Kritik ihres dünnen Körpers ausgesetzt. Jetzt wehrt sich die 20-Jährige auf Instagram und weist jegliche Magervorwürfe gegen sich zurück.
Immer wieder finden auch in den Medien Debatten darüber statt, wie ein Mensch aussieht oder auszusehen hat. Gewichte werden analysiert. Angeblich an Magersucht erkrankte Personen werden neben welchen positioniert, die eine Top-Bikini-Figur haben. Diese genannten Beispiele sind nur ein kleiner Auszug aus den täglichen Vorverurteilungen über angebliche Magersuchterkrankte. Es wird Zeit, dieser Darstellung der Magersucht einmal auf den Grund zu gehen und entsprechend entgegenzuwirken.
Die Anorexia nervosa, auch Anorexia mentalis oder Magersucht genannt, ist eine psychische Störung aus dem Bereich der seelisch bedingten Essstörungen und umfasst neben dem Essverhalten meist auch eine gestörte Körperwahrnehmung.
Körperliche Beeinträchtigungen, die als Folge des Untergewichts auftreten können, sind unter anderem Müdigkeit, Muskelschwäche, Schwindel, tiefer Blutdruck, langsame Herzfrequenz, Herzrhythmusstörungen, plötzlicher Herzton, niedrige Körpertemperatur, Bauchschmerzen, Verstopfung, kalte Hände, trockene Haut, Haarausfall. In der westlichen Welt leiden ca. 1% aller Frauen zwischen 15 und 35 Jahren und ca. 0,1% aller Männer desselben Alters unter dieser Krankheit. 15% aller Betroffenen sterben an dieser Krankheit. Wieso vor allem junge Menschen und Frauen unter der Magersucht leiden, erklärt Erika Thomann. Sie ist Fachpsychologin für Psychotherapie am Kompetenzzentrum für Essstörungen und Adipositas in der Schweiz.
Es ist ja so, die Anorexie ist scheinbar eine Erkrankung des Ernährungsverhaltens, aber eigentlich ist es eine Erkrankung des Selbstwertgefühls, eine Erkrankung des Bezugs zum Körper und letztlich auch eben eine Identitätserkrankung, wenn man so will, die sich dann eben in diesem Hungern und Nichtessen und so weiter ausdrückt, das, wie Sie es ja kennen.
Magersucht gibt es seit Jahrhunderten und die Zahl der Erkrankten ist über die Zeit relativ stabil geblieben. Selbst in Kriegszeiten entwickeln gut 1-3% der Frauen diese Essstörung.
Da ist es schon so, dass es generell so ist, dass die Frauen eigentlich mehr dazu neigen, wenn sie verzweifelt sind und wenn sie eigentlich Aggressionen haben gegen die Welt und gegen sich, sie dann eben ganz stark gegen sich zu drehen. Und Anorexie ist ja in der letzten Konsequenz eigentlich durch eine stark aggressive Erkrankung, indem man sich selbst zerstört. Da weiß man einfach, Männer neigen eher dazu, Aggression nach außen zu wenden und dann vielleicht reinzuschlagen oder dissozial zu werden. Also in Gefängnissen sind ja viel mehr Männer als Frauen. Also generell diese Tendenz, eben Verzweiflung und Wut mehr nach innen zu wenden, das ist einfach generell mehr ein weibliches Thema und als ein männliches. Es gibt natürlich Überschneidungen, es gibt Frauen, die wenden die Wut auch nach außen oder Männer, die sie nach innen wenden.
Zwar von 1870 die Anorexia nervosa als nervig bedingte Appetitlosigkeit zum ersten Mal in einer Fachzeitschrift Erwähnung. In der breiten Bevölkerung wurde dieses oft als Modekrankheit verspottete Phänomen erst durch die massenmediale Berichterstattung und die Beleuchtung in Kunst und Kultur Anfang der 2000er bekannt.
Going anywhere. You are never going anywhere.
Bis heute bleibt allerdings weitgehend unerklärt, wie so eine Krankheit wie Magersucht überhaupt zustande kommen kann. Experten sprechen von einem Zusammenspiel aus zunächst gesellschaftlichen Faktoren. Dazu zählen neben dem Schlankheitsideal auch eine veränderte Rollenerwartung, individuellen Faktoren wie ein Mangel an Selbstwertgefühl sowie bestimmten familiären Faktoren. Zudem wird der Magersucht auch eine erbliche Disposition zugeschrieben.
Je mehr Umweltbelastungen dazukommen, umso eher ist es auch bei einer robusten Anlage sozusagen, kommt es zu einer Erkrankung. Und bei einer nicht so robusten Anlage braucht es halt weniger Umweltbelastungen. Also es ist immer ein Zusammenspiel.
Also es gibt da neuere Forschungserkenntnisse, die ein Gen entschlüsselt haben, was dich wohl anfälliger dafür macht, Anorexie zu entwickeln. Ich glaube schon, dass das eine Sache ist, die jeden treffen kann. Also ich habe es zum Beispiel am eigenen Leibe erfahren. Ich habe in meinem Leben nie eine Diät gemacht. Ich war immer schlank von Natur aus. Ich habe gegessen, was ich wollte. Ich hatte das unverschämte Glück, da wirklich gar nicht aufpassen zu müssen. Und hatte also nie vorher Berührungspunkte, die irgendwie einen krampfhaften Umgang mit Essen hätten vermuten lassen. Und auf einmal hat mich das eben befallen. Und bei mir war eben der Auslöser, meine beiden Eltern sind verstorben innerhalb von 6 Wochen im Jahr 2014 und danach haben dann Symptome angefangen, sich einzuschleichen. Ich weiß nicht, ob ich genauso gut, in Anführungsstrichen, alkoholabhängig oder spielsüchtig hätte werden können, aber es ist halt bei mir die Anorexie geworden. Da hat sich halt irgendwas in mir auch Kontrolle verschafft, ne? Weil wenn du beide Eltern verlierst, hintereinander weg, dann ist das ein massiver Kontrollverlust letzten Endes. Und du konntest nichts tun, um sie zu retten und eroberst dir die Kontrolle zurück. Kontrolle ist ein zentrales Element in der Magersucht über dich, über externe Dinge. Und da habe ich zum Essen gegriffen als Kontrollmittel, ohne das bewusst getan zu haben. Also die Magersucht hat mich gefunden, nicht ich sie.
Larissa Sarand ist 29 Jahre alt und eine ehemalige Betroffene der Magersucht. Im Buch Friss oder stirb behandelte sie nun ungeschönt ihre Erfahrungen und existenziellen Probleme, die mit der Krankheit einhergehen.
Diese Krankheit geht durchaus auch mit einer gehörigen Portion Scham einher. Ne, du bist nicht in der Lage, das Natürlichste der Welt zu tun. Jedes Baby kann essen, ernährt sich, jedes Kind greift nach einem Apfel, wenn es Hunger hat und dann nach dem, was halt da ist. Und du selber bist nicht in der Lage zu essen. Das ist schon ein bisschen peinlich. Also ne, das braucht es natürlich nicht sein, denn Magersüchtige haben sich für die Magersucht letzten Endes ebenso wenig entschieden wie für eine Grippe. Wenn man das Thema totschweigt, dann ist es trotzdem nicht aus der Welt. Und deswegen sollte es behandelt werden, sollte aufgegriffen werden, aber dann bitte auch richtig.
Eine Möglichkeit, wie die Krankheit in der Presse aufgegriffen werden kann, weit weg von der Boulevardberichterstattung, bietet die Journalistin Nora Burkhardt A. mit ihrer Internetseite Heute sind doch alle magersüchtig.
Meiner Meinung nach ist wichtig, dass eben nichts verherrlicht wird, sagen wir es mal so. Also ich zum Beispiel zeige auf meiner Website ja auch keine ausgemergelten Körper tatsächlich. Ich zeige gar keine Fotos von Betroffenen, weil das meiner Meinung nach die Krankheit auch wieder auf ein Symptom beschränkt. Klar sind die Mehrheit der Anorexie-Erkrankten sehr dünn, aber tatsächlich auch nicht alle. Es gibt ja auch viele Essgestörte, die nicht spindeldürr sind. Und das ist natürlich so das klassische Bild, was man auch aus Berichterstattungen kennt. Das ist irgendwie ein ganz dünnes Mädchen. Das erzeugt natürlich bei den Zuschauern auch wieder dieses, ah ja, okay, die wollen halt dünn sein.
Die Darstellung der Krankheit in den Medien ist essentiell notwendig. Jedoch muss auf eine Stigmatisierung und Marginalisierung verzichtet werden, die eine gefährliche und unzureichende Darstellung provozieren kann. Denn Jugendliche orientieren sich eben sehr wohl an ihrer Außenwelt.
Wenn sie so in diese Altersspanne von Pubertät und Frühadoleszenz, dann ist eins der Aufgaben, ist, sich den Platz zu finden in der Welt. Und da orientiert man sich natürlich auch an den Bildern, die in der Welt vorgegeben werden. Und versucht, sich selber in Position zu stellen zu dem, was es so gibt in der Welt. Und wenn die Körper, die als Ideal von den Medien und auch von der Gesellschaft dargestellt werden, die Körper, die eigentlich kaum mit gesundem Essverhalten erreichbar sind oder nur für ganz, ganz, ganz wenige Individuen passen, dann haben sie einfach 95% oder 98% der Mädchen, die damit konfrontiert sind, dass das, was als Ideal gilt in der Gesellschaft, für sie eben nicht erreichbar ist oder nur für den Preis von sich verbiegen und eben unter Umständen krank werden.
So haben es sich beispielsweise auch einige Regisseure zur Aufgabe gemacht, sich in ihren Filmen der Anorexia nervosa zu nähern. In Filmen wie Stella, My Skinny Sister oder Buddy wird neben den Symptomen der Krankheit auch noch die familiäre Entwurzelung der betroffenen Jugendlichen gezeichnet. Zuletzt traute sich auch der Streaming-Anbieter Netflix an eine filmische Darstellung. Der Film To the Bone stammt von der Regisseurin Marti Noxon, die früher selbst unter der Magersucht litt. To the Bone will vor allem die Komplexität der Krankheit beleuchten.
Das ist kein Frühstück, ist Kaffee auch nicht.
Du machst eine Menge Sit-Ups. Ich behandle dich nicht, wenn du überhaupt nicht mehr weiterleben willst.
Guter Vortrag. Ich habe es unter Kontrolle.
Ist das nicht witzig?
Das ist ein Kuchen. Ich habe es unter Kontrolle. Ich habe es unter Kontrolle.
Geht's wieder?
Ich hätte nicht so schnell aufstehen sollen.
Es werden eben keine Antworten gegeben, warum sie jetzt magersüchtig ist. Klar, sie hat eine Familie, in der irgendwie alles nicht so glatt läuft und die auch sehr schwierig miteinander ist. Und ihr Vater ist nicht anwesend. Sie hat eine sehr extrovertierte leibliche Mutter, eine überforderte Stiefmutter. Natürlich sind das alles Faktoren, die auch in die Erkrankung mit einspielen können, aber der Film sagt eben nicht, die Mutter ist übrigens immer schuld. Und das fand ich sehr gelungen, weil es tatsächlich niemals so einfach ist. Und die Ellen wirkt ja eher tatsächlich komplett verloren in der Welt. Und gerade wenn man das Gefühl hat, jetzt geht's langsam ein bisschen besser, dann passiert was in ihrer Umgebung, sprich ihre Mitpatientin verliert ihr Baby und zack ist sie sofort zurück in der Krankheit. Das zeigt, wie schwer auch der Weg der Genesung ist.
Der Film löst allerdings neben diesen positiven Stimmen auch Empörung aus. Schon vor der Ausstrahlung der Netflix-Produktion hatten Psychiater und Betroffene eine Warnung für Menschen, die zu Essstörungen neigen, ausgesprochen. Der Film vermittelt teilweise ein beschönigendes Bild der Krankheit. Und er könnte Menschen, die an einer Essstörung litten oder gerade im Heilungsprozess sind, zurückwerfen.
Ja, sie ist zu dünn, aber sie ist halt immer noch wirklich top gestylt und kommt da in diese magersüchtigen WG rein. Und der einzige männliche Patient dort verfällt ihr sofort mit Haut und Haaren und sie spuckt im Restaurant das Essen in die Serviette und die beiden lassen sich da aber in ihrer Unterhaltung gar nicht von stören. Also die Magersucht läuft dann nur so nebenher und scheint gar keinen Betroffenen so wirklich zu stören. Macht sie da vom Schlafengehen ein paar Sit-Ups, die dann anscheinend das Sportprogramm irgendwie abbilden sollen.
Willkommen unserer neuen Hausbewohnerin Ellen.
Hi.
Oh Mann.
Wie schaffst du das? Essen, meine ich.
Ich habe keine Lust zu lügen. Ich habe mächtigen Hunger.
Mom, du siehst wie ein Gespenst aus. Ich bin irgendwie wütend oder so. Auch mein Leben hängt daran, denn ich habe irgendwie keine Schwester.
Was ist mit dir los?
Ich sehe einfach keinen Sinn. Manche sagen gern, ich liebe dich. Aber was sie meinen, ist, dass sie nur das eigene Gefühl lieben, jemand anderen zu lieben.
Gott, ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. So viel ist falsch daran.
Ich glaube eben, dass wenn Kinder oder Jugendliche insbesondere mit so einer, kurz vor so einer Essstörung stehen oder sehr, sehr unzufrieden mit ihrer Lebensführung sind oder mit sich selber, mit ihrem Äußeren und diesen Film sehen und sehen, welchen Rückhalt die Betroffenen dort bekommen in diesem Film und was für ein Freundeskreis sich auf einmal ermöglicht und so weiter, dann kann das Zünglein an der Waage sein, was die ganze Sache kippen lässt in meinen Augen.
Okay, fertig. 200 für das Schwein, 350 für gebutterte Nudeln, 150 für das Brötchen und 75 für die Butter. Mein Gott, als hättest du Kalorien-Asperger.
Tendenziell finde ich es aber auch nicht schlecht, mal über so eine Krankheit auch mit einer Form von Augenzwinkern dran zu gehen. Man sollte diese Krankheit nicht auslachen, aber wenn man sich bewusst macht, dass sowohl Lily Collins als auch die Regisseurin beide Essstörungen gelitten haben, also sie dürfen quasi auch mal ein bisschen über sich selber lachen. So könnte man es vielleicht formulieren. Und wenn dieser Film das nicht hätte, dann wäre es ja unerträglich, sich den anzuschauen. Es ist ja nach wie vor ein Film, der irgendwo auch unterhalten soll.
Über die Rolle der Filme bei der Darstellung von Magersucht äußerte sich auch Claudia Kramespacher. Sie ist Online-Beraterin beim Expertennetzwerk Essstörungen Schweiz.
Von Anorexie Betroffene oder vulnerable Menschen können und werden Wege finden, mittels derer ihre Konflikte unbewusst angesprochen und in diesem Sinne getriggert werden. Sei es über Filme, Bilder, andere Betroffene etc. Solche Trigger können durchaus dazu führen, dass die selbstdestruktiven Kräfte und Dynamiken in dem Patienten angeheizt werden. Also zum Beispiel, dass eine Patientin sich weiter motiviert sieht, noch dünner zu werden. Dies kann Teil der Krankheit sein. Leider lässt sich dies somit nie gänzlich vermeiden. In der Regel werden in den Filmen die Situation keineswegs beschönigt oder bagatellisiert. Und trotzdem nehmen die Patienten tendenziell das wahr, was sie für ihr inneres Gleichgewicht brauchen. Nämlich zum Beispiel, dass es erstrebenswert ist, so dünn zu sein, obwohl der Film eventuell genau das Gegenteil ausdrücken möchte. Die Patienten reagieren deswegen auf die Filme, weil sie dazu eine innere Bereitschaft haben. Diese wird zum größten Teil nicht durch die Filme produziert, also nicht die Filme machen die Anorexie, sondern die Filme werden im Sinne der Anorexie missbraucht. Es braucht mehrere Faktoren, damit eine Anorexie entsteht, und die Konstellation ist bei jedem Individuum eine andere. Für viele andere Menschen können Filme über diese Krankheit auch hilfreich sein. Indem das Thema tabuisiert wird, wird vermutlich nichts verhindert. Verherrlichende Darstellungen oder auch Pro-Anna-Tendenzen, also das heißt die Vorgabe des Ziels der Aufrechterhaltung der Anorexie als Lebensmotto, sollten hingegen kritisch hinterfragt und gekennzeichnet werden, da sie den Teufelskreis unnötig anstacheln.
Trotz der Kritik an den Darstellungsformen bei To the Bone erachte ich diesen Film als wichtig, weil es für Menschen, die sich vorher gar nicht mit dieser Thematik beschäftigt haben, zunächst einen Einblick in diese Krankheit verschafft. Deshalb wird dieser Film vermutlich ja auch auf Netflix veröffentlicht und deshalb werden auch bekannte Schauspieler für die Rollen besetzt, damit Außenstehende auf diesen Film und automatisch auch auf dieses Thema aufmerksam gemacht werden. Der Film soll also eher mehr als Einstieg in diese Thematik dienen und anspornen, sich danach vielleicht intensiver mit den Ursachen und Auswirkungen der Krankheit auseinanderzusetzen. Natürlich kann ein Film nicht in 90 Minuten alle Aspekte dieser Krankheit aufgreifen. Auch ist es möglich, dass sich Betroffene an der Darstellung der Therapie oder der Krankheit stoßen und das damit auch triggern könnte. Vielleicht sei diesen auch von diesem Film abgeraten. Aber der Film richtet sich eben nicht an jene Betroffenen, sondern um die bis dato Ahnungslosen, die bisher dachten, dass alle Models, die in den Medien präsent sind, magersüchtig sind und das eben einen Schönheitstrend darstellt.
Meiner Meinung nach ist es existenziell wichtig, dass man diese Themen anspricht und auch verfilmt. Ich glaube an keine Verbote. Ich glaube nicht, dass wenn verboten wird, über diese Themen zu sprechen, also in Anführungsstrichen verboten oder etwas totgeschwiegen wird, dass diese Dinge dadurch verschwinden.